Moin moin und willkommen zurück auf der anderen Seite. Wir sind Lena.
Und ich bin Michi. Das ist immer wieder schön, dass du sagst, wir sind Lena.
Es ist, wie es ist. Wie immer starten wir gleich in den Fall hinein. Und zwar geht es heute um Finn Bogomil. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nö, sagt mir jetzt so nichts.
Okay, also Finn wurde 1995 in Hamburg geboren. Und zum Zeitpunkt des Vorfalls war er 22 Jahre alt. Ich sag extra Vorfall, weil, kleiner Spoiler vorweg, Finn wird diesen Fall nicht überleben. Es gibt aber keinen physischen Mörder im eigentlichen Sinne. Finn war in der Schule sehr beliebt, er war Schulsprecher, hat auch bei der Abi-Feier die Abschlussrede gehalten, wollte nach dem Abitur aber nicht sofort studieren, sondern wollte erstmal ein bisschen die Welt bereisen. Er ist dann durch Uruguay, Argentinien, Kolumbien, Chile gezogen. Ungefähr 10 Monate später haben seine Eltern ihn dann vom Flughafen abgeholt mit einem riesigen Plakat und ganz vielen Freunden. Und dann wurde noch eine kleine Feier gemacht und abends saßen alle zusammen am Lagerfeuer. Und Finn hat von seinen Abenteuern erzählt, die auch wirklich abenteuerlich waren. Also er hat in der Wildnis übernachtet, hat aufzulachen. Sind die Murmeln im Kopf. Also er hat in der Wildnis übernachtet, hat in eiskalten Gletscherflüssen gebadet, hat auch zwischendurch einen Indianerstamm getroffen und hat sich Froschgift in den Arm geritzt und hat psychedelische Drogen ausprobiert mit den Indianern und hat ein reinigendes Ritual durchgeführt. Er sagte dann...
Meinst bestimmt indigene Völker.
Entschuldigung, ja. Er hat dann gesagt, dass während diesem Ritual, also während diesem reinigenden Ritual, ihm der wahre Weg gezeigt wurde und ist halt total begeistert einfach. Also er ist total fasziniert von diesem Ganzen. Er fängt dann auch an, sich sehr mit Esoterik und mit der Erleuchtung zu beschäftigen, fängt allerdings auch an, ziemlich viel zu kiffen, ist eigentlich überwiegend nur noch zu Hause, hängt da so ein bisschen rum. Es kommt dann auch mit den Eltern öfter zum Streit und der Vater sagt später, er hat mich immer so wissend angeguckt, als wenn er der Sehende wäre und wir alle die Blinden, und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Finn fängt dann auch an, nur noch barfuß zu laufen, er ernährt sich nur noch von Rohkost. Im November 2015 zieht er in eine WG in Hamburg-Altona und beginnt ein freiwilliges soziales Jahr, was er aber wieder abbricht. Und ist dann auch wieder mehr unterwegs, vor allem auf so Rainbow Gatherings, das sind Hippie-Festivals in ganz Europa. Er lebt ziemlich bescheiden, also er sammelt sein Essen aus dem Container zum Beispiel, um auch der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Sagt sowieso, diese Konsumgesellschaft kotzt ihn an und er möchte da eigentlich raus und möchte das überwinden und möchte natürlicher leben. Er besucht dann auch häufig eine Freundin, Celia. Die hat einen kleinen Aussteigerhof an der Nordsee und er sagt, das ist ihre Seelenverwandte. Die leben da mit verschiedenen Tieren, mit ein paar Schafen und Hühnern und so. Und Celia sagt später, dass sie gemerkt hat, dass Finn einfach auf der Suche war. Das konnte sie irgendwie spüren. Und er war es aber auch nicht gewohnt, irgendwie daran zu scheitern. Also diese ewige Suche, dass er einfach nicht wusste, was sein Ziel ist. Und er war es halt nicht gewohnt, irgendwie keine Richtung zu haben. Der Vater sagt später, irgendwann, während er bei Celia auf dem Hof war, muss er diesen Film gesehen haben. Bei diesem Film geht es um den Film Am Anfang war das Licht. Der lief im Fernsehen und sogar auch mal im Kino. Und das ist ein Film über Lichtnahrung. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema, was ist denn Lichtnahrung oder was sind Lichtesser? Also Lichtesser glauben halt an die Lichtnahrung. Sie sind überzeugt davon, dass Menschen komplett ohne Essen und Trinken überleben können, sondern die Energie rein aus der Sonne oder aus dem Sonnenlicht filtern können und das sogenannte Prana dann herstellen. Die Theorie beruht darauf, dass sie sagen, unser ganzes Essen geht ja auf Pflanzen zurück. Entweder wir essen Pflanzen oder wir essen Tiere, die vorher Pflanzen gegessen haben. Und die Pflanzen würden bei der Photosynthese dieses Prana aus der Sonnenenergie ziehen und würden es speichern. Und wenn wir dann die Pflanzen oder halt die Tiere, die die Pflanzen gegessen haben, essen, nehmen wir halt dieses Prana zu uns. Man könnte aber den Schritt des Essens überspringen und direkt das Prana auch einfach aufnehmen. indem man halt auf Essen verzichtet. Die bekannteste Lichtesserin ist Jasmuhin, also das ist ein Künstlername von ihr, und Michael Werner. Die beiden haben auch Bücher geschrieben, geben Tagungen, haben Anleitungen erarbeitet, wie man komplett auf Lichtnahrung umsteigen kann und wie man sich von fester oder flüssiger Energie entwöhnen kann und nur noch auf die Sonne angewiesen ist, so gesehen. Und beide behaupten auch, dass sie seit Jahren nichts gegessen haben. Also Jasmuhin sagt, sie hat auch nichts getrunken. Michael Werner sagt, also trinken tut er schon noch, aber er hat seit Jahren nichts gegessen. Wissenschaftler wollten das dann auch untersuchen und haben die beiden quasi in abgeschirmte Räume gesteckt, um einfach zu beobachten, wie die körperlich darauf reagieren. Bei Jasmuhin musste dieses Experiment nach 4 Tagen abgebrochen werden, weil sie so geschwächt und dehydriert war. Und bei dem Michael wurde das Experiment nach 10 Tagen beendet. Er hat währenddessen halt getrunken, aber nicht gegessen. Und er hat in diesen 10 Tagen 2 Kilo abgenommen und seine Leistungsfähigkeit ist extrem gesunken. Also es wurden auch immer so Tests gemacht, so Reaktionstests und so. Und da hat er halt nach 10 Tagen sehr schlecht drin abgeschnitten. Die Wissenschaftler haben gesagt eigentlich, dass es damit widerlegt ist. Also beide müssen gegessen und getrunken haben vor dem Experiment, weil es ihnen halt während dem Experiment einfach immer schlechter ging und man das halt auch beobachten konnte.
Naja, aber du hast ja gesagt, sie wurden in einen Raum eingeschlossen.
Ja, es stand jetzt nicht, ob dieser Raum Fenster hatte, wo Sonnenenergie durchgekommen ist. Aber tatsächlich ist das auch, was die Anhänger von diesen Lichtessern sagen. Nämlich, dass halt einfach das Klima in dem Raum nicht gut war, die Luftfeuchtigkeit war nicht richtig eingestellt, die Sonne wurde durch Fenster gefiltert und deswegen konnte nicht so viel Prana aufgenommen werden. Und deswegen wäre das Experiment eigentlich hinfällig, weil es nicht die gleichen Bedingungen waren wie draußen. Also das ist tatsächlich auch das Argument der Lichtesser.
Genau, darauf wollte ich halt eben hinaus. Dass, ja gut, ich meine, man kann Menschen eh nicht überzeugen, wenn sie von etwas... Ja, wenn sie derart überzeugt von etwas sind, was keine logische Begründung darf, oder, ja, ist egal.
Ja, aber zum Beispiel bei dem Michael kann man ja eigentlich sehr gut sehen, dass, also nehmen wir jetzt mal an, das Prana kann durch Fensterscheiben gefiltert nicht so gut aufgenommen werden, aber ein bisschen was müsste er ja aufgenommen haben einfach. Und er hat ja in 10 Tagen 2 Kilo abgenommen. Und wenn man das jetzt mal einfach ganz wissenschaftlich runterbricht, ist es ja so, also ein erwachsener Mann, der nicht viel tut, hat ungefähr einen Kalorienbedarf von 2000 Kalorien am Tag. Das heißt, das wären 20.000 Kalorien in 10 Tagen. Und um 9,3 Kalorien Energie herzustellen, sage ich jetzt mal, muss der Körper 1 Gramm Fett verbrennen. Das heißt, wenn man das hochrechnet, dann muss der Körper in 10 Tagen 2150 Gramm Fett verbrennen, um diesen Mindestumsatz leisten zu können. Und das sind genau die 2 Kilo, die er auch abgenommen hat. Das heißt, es kann ja keine Energie aus anderen Quellen seinem Körper zugeführt worden sein, weil er genau diese Menge an Fett auch verbrannt hat, die er für den Grundumsatz brauchte. Die beiden haben tatsächlich nach dem Experiment auch zugegeben, dass sie doch gelegentlich mal essen und trinken, allerdings nur für den Genuss oder aus gesellschaftlichen Zwängen. Und vorher haben sie mal gesagt, sie würden gar nichts essen oder trinken. Die Wissenschaftler sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Lichtesser eigentlich eine verschobene Selbstwahrnehmung haben und schon mehr essen und trinken, als sie eigentlich denken. Also sie haben das Gefühl, sie würden nichts essen, aber sie tun es halt schon zwischendurch, halt aus Genuss zwischendurch mal einen Apfel oder sowas. Und dann sagen sie aber, sie haben nichts gegessen, weil es war ja nur Genuss. Also nicht, dass Lichtesser oder Leute, die an Lichtessen glauben, per se ihre Umwelt belügen, sondern dass sie sich quasi selber belügen, also dass sie es selber gar nicht so wahrnehmen. Wie jetzt Leute, die stark übergewichtig sind und sagen, ich esse doch gar nicht so viel. Und wenn man das mal aufschreibt, dann nehmen die am Tag ihre 5000 Kalorien zu sich, weil sie irgendwelche Schokoriegel mal eben zwischendurch essen, die sie dann gar nicht so richtig registrieren. Also quasi das Gleiche in andersrum. Dazu dann natürlich auch noch die Frage, was passiert denn, wenn man nicht trinkt? Also viele denken ja tatsächlich, wenn man was trinkt, das rauscht so durch. Also man trinkt es, dann geht es in den Magen, in die Blase und wieder raus. Wenn das so wäre, dann müssten wir ja tatsächlich eigentlich nicht trinken. Also dann wäre Trinken ja tatsächlich überflüssig. Es ist so, dass die Flüssigkeit und die Nährstoffe ja über den Magen-Darm-Trakt resorbiert werden und dann in den Blutkreislauf gelangen. Und die Flüssigkeit, die wir trinken, wird quasi Bestandteil unseres Blutes, hält es flüssig, deswegen bekommt man zum Beispiel auch Kopfschmerzen, wenn man zu wenig trinkt. Die Schleimhäute trocknen aus. Das Wasser hat dann verschiedene Aufgaben im Körper oder im Blutkreislauf. Das wäre jetzt aber zu viel, das alles zu sagen. Ich meine, es sind 64 Aufgaben, die die Flüssigkeit im Blut erledigt. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall zum Schluss zirkuliert das Blut dann, um Verunreinigungen auch einzusammeln. Und das wird über die Niere abtransportiert. Und das Wasser mit den Verunreinigungen gelangt über die Niere in die Harnblase und wird dann als Urin ausgeschieden, um den Körper auch zu entgiften. Und wenn man nicht trinkt, dann können die Organe nicht richtig versorgt werden, die Giftstoffe können nicht mehr aus dem Blut gefiltert werden und im Endeffekt kommt es zu einem Nierenversagen, der dann auch höchstwahrscheinlich zum Tod führt, wenn man nicht einlenkt.
Aber wer denkt dann, dass Wasser einfach durch den Körper durchrauscht?
Das habe ich schon öfter gehört.
Okay.
Dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, wenn ich jetzt trinke, dann muss ich ja gleich auf Klo, weil das geht ja gleich in die Nase. Deswegen habe ich gedacht, ich schiebe das jetzt einfach mal zwischen, dass du das nicht denkst, war mir klar. Aber ich habe gedacht, ich schiebe das einfach mal zwischen, weil ich ja nicht weiß, ob unsere Hörer überhaupt so genau wissen, warum wir trinken müssen.
Ja, okay.
Das war einfach so was Kleines, kleines Wissen am Rande.
Ich glaube, unsere Hörer wissen das. Aber ist okay.
Vielleicht schon, aber vielleicht wussten sie es nicht so genau und jetzt können sie klugscheißen. Egal, also wir wissen jetzt, was sind Lichtesser und was passiert, wenn man nicht trinkt. Und wie gesagt, also rein wissenschaftlich gesehen ist dieses Lichtessen auch oder gilt als widerlegt. Aber genau, was du halt gesagt hast, dieses Argument, ne, mit Raumklima stimmt nicht und Fensterscheiben und so weiter, ist halt das, was Lichtesser auch anführen als Begründung, warum dieses Experiment eigentlich obsolet ist und nicht zählen sollte. Mhm. Gut, also Finn hat jetzt, wie gesagt, immer weiter Celia besucht auf diesem Hof und hat anscheinend irgendwann in diesem Zeitraum auch diesen Film, am Anfang war das Licht, gesehen. Und er beginnt dann zu experimentieren und erzählt Celia auch davon. Und er probiert dann auch das 21-Tage-Programm von Jasmuhin aus. Das beinhaltet, dass man eine Woche lang weder isst noch trinkt. Und danach nur noch sehr stark verdünnten Fruchtsaft, aber auch so wenig wie möglich trinken darf, aber halt nicht essen dazu. Und nach 21 Tagen soll der Körper dann komplett von fester und flüssiger Nahrung entwöhnt sein und man soll quasi die Erleuchtung erfahren und sich nur noch von Licht ernähren können. Er hält ein paar Tage durch, ist danach aber sehr geschwächt, torkelt, zittert am ganzen Körper, er ist so ein bisschen wie in Trance, irgendwie ganz weg. Wenn Celia ihn dann fragt, wie geht's dir, willst du nicht was essen, willst du nicht was trinken, dann sagt er, nein, nein, es geht mir fantastisch, es geht mir gut, auch wenn man eindeutig merkt, dass es nicht so ist. Ihr wird das Ganze dann zu unheimlich und sie schickt ihn wieder nach Hause, aber Finn erzählt seinen Eltern nichts davon. Wieder zu Hause ist er dann auch eigentlich relativ normal, aber das Thema beschäftigt ihn einfach die ganze Zeit. Und dann geht er wieder zu Celia auf den Hof und startet wieder dieses 21-Tage-Programm. Und es gibt einen Tagebucheintrag aus dem Februar 2016, da schreibt er, selten hat mich ein Thema, haben mich Informationen in so kurzer Zeit so sehr verändert wie die Lichtnahrung. Und er schreibt dann von Träumen auf, die er während des Fastens hat und schreibt auch eine Art Gedicht. Alle Energie ist in mir, Lichtnahrung, ich brauche nichts zu essen, Pranaismus, kosmische Energie, ich falle auf die Knie und bete. Und danach wird seine Schrift dann so unleserlich, dass seine Eltern den Tagebucheintrag nicht weiterlesen konnten. Die Eltern sagen auch, also in dieser Zeit wird er einfach immer komischer. Er wirkt total verwirrt, irgendwie verloren. Und dann hat die Schwester von dem Vater Geburtstag und Finn sitzt irgendwie die ganze Zeit nur am Rand, steht total neben sich, tanzt auch nicht, obwohl er sonst immer getanzt hat bei jeder Gelegenheit. Und auf dem Nachhauseweg quatscht er dann auf der Straße irgendwie wildfremde Menschen an und spricht mit einer komisch verstellten Stimme und redet total wirres Zeug. Und also die Mutter muss wohl auch weinen, als sie davon erzählt, weil sie einfach sagt, er hat sich so krass verändert und so kannten sie ihn halt überhaupt nicht. Und die Eltern entscheiden dann, dass es so halt nicht weitergehen kann. Es muss jetzt irgendwie was passieren. Und sie überreden Finn dann, ins Universitätsklinikum zu gehen, in die Psychiatrie. Und er geht dann auch freiwillig tatsächlich dahin, aus Liebe zu seinen Eltern. Also er sagt, eigentlich braucht er diese Behandlung nicht, aber er möchte seine Eltern nicht beunruhigen und deswegen würde er das tun. Mhm. 2 Wochen später wird er dann entlassen. Er bekommt wohl die Diagnose einer drogeninduzierten Psychose. Er zieht danach zu Celia aufs Land, auf diesen Aussteigerhof und beginnt da auch eine ambulante Therapie. Und der Vater sagt dann später, ich hatte keine Ahnung, wie man mit jemandem umgeht, der psychisch so labil ist. Ich dachte, er kriegt Psychosen, weil er halt kifft. Ich ärgere mich bis heute, dass ich so unsensibel war und mich einfach mit dem Thema nicht genug auseinandergesetzt habe. Ein paar Monate später verkündet Finn dann seiner Familie, er möchte jetzt nach Südamerika gehen und möchte dort ein Heiler oder ein Schamane werden. Monatelang versuchen die Eltern, ihn irgendwie davon abzuhalten. Sie berufen einen Familienrat ein. Sie verbrennen sogar seinen Reisepass. Sie rufen bei allen möglichen Airlines an und behaupten, Finn wäre eine Gefahr und er dürfte auf keinen Fall an Bord gelassen werden. Sie sprechen mit seinem ambulanten Therapeuten und wollen eine Zwangseinweisung erwirken. Und der Therapeut zuckt dann wohl nur mit den Achseln und sagt, naja, der ist halt erwachsen und so gravierend ist die Psychose jetzt ja auch nicht. Und mehr sagt er dazu nicht. 13 Monate später wird er aber tatsächlich dann tot und nackt auf einer Lichtung im Dschungel von Dominica gefunden. Am 10. Oktober 2016 läuft Finn nämlich einfach los. Zu Fuß, ohne Geld, mit einem Rucksack, einer wasserdichten Plane, ein Notizheft, ein paar T-Shirts, Unterhosen und Socken. Und er wollte dann zu Fuß in den Amazonas reisen, um dort zu fasten und zu meditieren.
Ist aber zu Fuß schwierig.
Ja, aber er schafft's. Er umarmt seine Mutter zum Abschied exakt 21 Sekunden lang. Das war für ihn irgendwie eine magische Zahl. Also er hat das immer abgezählt, solche Sachen. Und er trampt dann durch Frankreich, durch Spanien. Zwischendurch schläft er unter seiner Plane im Freien oder auf Sofas, so Couchsurfing-mäßig. Und zwei Russen sagen dann schließlich, okay, komm, wir nehmen dich mit in die Karibik, wir sind mit dem Segelboot hier und mit denen zusammen segelt er dann dahin. Die Eltern hören nur noch sehr, sehr selten was von ihm. Und wenn der Vater Angst hat, dass ihm was passiert sein könnte, guckt er immer bei Facebook, ob Finn da online war. Und manchmal erwischt er ihn auch, also dass da steht, dass er gerade online ist und dann schreiben die ein bisschen. Aber der Vater bekommt nur noch sehr einsilbige Antworten, also irgendwie überhaupt nicht mehr so ausführlich, also Finn hat sich einfach komplett von seinem Wesen her verändert. Und als er dann tatsächlich auf der Karibikinsel Dominica ankommt, zimmert er sich da im Dschungel ein kleines Haus, irgendwie aus Holz und Plan und ja, was er halt so findet und dabei hat. Und dort fastet und meditiert er dann. Am 9. November 2017 wird er dann von dem Besitzer des Grundstücks gefunden, also der hatte ihm halt erlaubt, da diese kleine Hütte zu bauen, hat gesagt, kannst du machen, ne, so, kein Problem. Und er findet ihn da, Finn liegt halt reglos und nackt, einfach vor seiner Hütte. Er hat wohl am Anfang auch noch gelebt, also sein Herz hat noch geschlagen und er hat auch noch geatmet, aber man konnte ihn nicht mehr retten. Also der Besitzer sagte halt, es waren noch ein paar Atemzüge und dann war es einfach still. Also er hat ihn zu spät gefunden. Und die Eltern sagen im Nachhinein, dass es irgendwie zwei Finns gab. Es gab einmal den Finn vor der Südamerika-Reise und dann gab es den Finn danach. Vorher war er wohl ein Macher, ein Eroberer, jemanden, über den man sich eigentlich nie Sorgen machen musste, der irgendwie immer so durchkam. Und der Finn danach war verkrampft, ziellos, hat irgendwie die Leichtigkeit verloren, benahm sich seltsam, hatte komische Ansichten und sie fragen sich auch, wie er diesen Unsinn mit der Lichtnahrung glauben konnte, dass man halt nichts mehr essen oder trinken muss, dass das irgendwie überhaupt nicht zu dem Finn vor der Amerikareise gepasst hätte, der halt eigentlich sehr aufgeklärt war. Im Tagebuch stand wohl auch noch irgendwie ganz dick drinne, also in Finns Tagebuch, alle Energie ist in mir, ich brauche nicht essen. Es gibt auch einen Brief, den Finn seiner Mutter geschrieben hat. Und darin schreibt er, ich glaube an die Lichtnahrung, die Fähigkeit, ohne physische Nahrung gesünder, besser und energetischer zu leben. Nach dem Prinzip Geist über Materie. Und für die Eltern steht halt definitiv fest, dass er sich zu Tode gefastet hat. Auch die Brüder glauben das und auch die Einheimischen und auch der Mann, der Finn letztendlich gefunden hat, glaubt das. Weil er halt auch sagt, also er war sehr abgemagert, das Gesicht war eingefallen. Ja, also alle sagen halt, er hat sich halt definitiv da im Dschungel einfach zu Tode gehungert.
Und irgendwelche Behörden oder Gerichtsmediziner.
Also Finn wurde obduziert, ja. Und die Eltern sagen auch bis heute, er hat sich zu Tode gehungert. Der Obduktionsbericht per se ist aber nicht öffentlich gemacht worden. Da aber auch nach der Obduktion die Eltern bei der Meinung geblieben sind, er hat sich zu Tode gehungert, gehe ich davon aus, dass der Gerichtsmediziner zum gleichen Ergebnis gekommen ist.
Ja, gut, okay, dass sowas nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist ja auch letztendlich richtig.
Ja, wir sind ja nicht in Amerika.
Ja, ob da wird nicht per se jedem ein Obduktionsbericht zur Verfügung
Da wäre ich
gestellt.
mir nicht so sicher. Aber das ist auch gar nicht das Thema.
Ach nee, das Thema ist, wir sind ein True Crime Podcast. Was?
Ist das nicht ein Verbrechen?
Wessen Verbrechen war das denn jetzt? Wer hat da ein Verbrechen begangen?
Naja, zum Beispiel Leute wie Jasmin oder der Michael, die einfach ihren, ich nenne es jetzt mal Anhänger, erzählen, sie hätten seit Jahren nichts gegessen und das wäre kein Problem und Programme entwickeln, wie man sich von fester Nahrung befreien kann und Leute damit auch in den Tod treiben. Also Finn war tatsächlich nicht der Erste, der sich zu Tode gehungert hat, die aber selber nach wissenschaftlichen Experimenten zugeben, ja, okay, manchmal esse ich schon, aber dass sie ihren Anhängern natürlich nicht so vermitteln.
Und was daran ist jetzt ein Verbrechen? Nach deutschem Rechtssystem oder irgendeinem Rechtssystem?
Ich weiß nicht, ich finde, es hat ein bisschen was von Sektencharakter.
Ist eine Sekte ein Verbrechen?
Musst du mich jetzt so fertig machen hier?
Nein, wir können darüber ja diskutieren. Ich will dich nicht fertig machen. Und grundsätzlich finde ich den Fall auch interessant und spannend. Und ist ja, sag ich mal, auch unser Metier, einfach weil er halt einfach psychisch auffällig war. Aber ich persönlich sehe da jetzt kein Verbrechen.
Okay, dann sagen wir, für einen True Crime Podcast ist es vielleicht nicht der richtige Fall, aber trotzdem fand ich ihn sehr spannend und er hat mich nicht losgelassen. Also möchte ich deine Meinung bitte dazu hören.
Es ist ja auch unser Podcast und wir können machen, was wir wollen.
Genau. Dann sind wir einfach nur noch ein True Podcast für diese Folge. Ohne Crime. Also, erzähl mir bitte deine Meinung zu dem Fall.
Naja, letztendlich ist ja fast alles geklärt. Natürlich wäre es so schön, irgendwie noch ein paar Details zu wissen, aber ich denke mal, dass man die schwierig rausfinden wird, ne? Also ist ja schön, dass er Tagebuch geschrieben hat und so. Na, letztendlich, ja, es ist halt eine, jetzt aus meiner psychiatrischen Sicht, eine wahnhafte Störung. Also er scheint ja keinerlei andere psychotische Symptomatik gehabt zu haben. Also er hatte keine Ich-Störungen, er hatte offensichtlich keine Halluzinationen und so weiter. Und er hat sich wirklich auf diesen Glauben versteift oder er hatte die feste Überzeugung, dass er ohne physische Nahrung leben kann. Und er war letztendlich auch nicht durch Argumente davon zu überzeugen, dass dem nicht so ist. Ne? Das ist ja im Prinzip so das Charakteristikum von einer wahnhaften Störung, das oder von, allgemein von einem Wahn. Ne? Eine Überzeugung von einer Sache oder eine unabrückbare Überzeugung von einer Sache trotz vorgelegter Beweise. Ja? Sind, sag ich mal, solche Sachen sind jetzt ja, sag ich mal, eher selten oder nicht so öffentlichkeitswirksam. Das, was man halt eher in der Bevölkerung kennt, sind ja eher Verfolgungswahne. Ne? Also das ist, denke ich, das, was so die breite Mehrheit der Bevölkerung kennt. Nicht von sich selber, wenn sie Pech haben, aus ihrem Umfeld oder doch selber. Aber, sag ich mal, das ist ja das, was so die breite Bevölkerung einfach kennt. Und die haben halt die Vorstellung, dass sie verfolgt werden. Und hinter mir im Gebüsch, da sitzt gerade einer von Stasi, von dem Finanzamt, von der Mafia, etc. Ist ja alles möglich. Aber wenn man denn mit ihm zu diesem Busch geht und reinguckt und sagt, guck mal, da ist ja gar keiner. Ja, okay, dann sitzt der in dem da hinten. Und wenn man da hingeht und guckt, da ist auch keiner. Also selbst wenn du ihm Beweise lieferst, okay, hier ist niemand. Ne? Nee, dann überwachen die mich anders. Ne? Also
Es wird ja auch tatsächlich alles darauf bezogen. Also ich kannte tatsächlich mal jemanden, der meinte, er wird vom BKA verfolgt. Und wir sind zusammen Auto gefahren. Und dann meinte er, ich soll schneller fahren. Also er war der Beifahrer. Und ich gesagt, warum? Und er hat gesagt, weil hinter uns das BKA ist. Guck doch mal in den Rückspiegel. Dann habe ich geguckt und da war ein kleiner Polo mit einer jungen Frau drinne, mit so einer Hello Kitty am Rückspiegel. Und dann habe ich gesagt, meinst du wirklich das junge Mädel mit der Hello Kitty am Rückspiegel? Die soll vom BKA sein? Das ist nur Tarnung. Die wollen, dass du das glaubst. Jetzt fahr schneller, bieg hier ab. Also der hat sich auch durch solche Sachen wie das BKA wird bestimmt nicht mit Hello Kitties am Rückspiegel durch die Gegend fahren, hat er sich nicht davon abbringen lassen. Das war halt Tarnung in dem Moment. Ne?
Ist ja theoretisch auch möglich. Ne? Ich meine, kannst natürlich auch zur Überwachung immer einen schönen weißen Kastenwagen vor jemanden das Haustür stellen. Werden sie wahrscheinlich heutzutage nicht mehr machen.
Ja,
Also.
heute sind es Polos mit Hello Kitties am Rückspiegel, genau.
Nein, es ist natürlich, ich meine, aber das ist ja in dem Fall kein Beweis, dass er das nicht ist. Also sag ich mal, wenn die dann, ihr biegt rechts ab, die fährt aber weiter auf der Autobahn. So. Ja, aber dann verfolgt die dich doch nicht. Ja, aber dann ist jetzt gerade jemand anders hinter uns. Ne? Die haben sich jetzt abgewechselt. Das war gerade Schichttausch. So. Ne? Also die haben ihr Konstrukt, was auch unumstößlich ist. Ja, und letztendlich bringt es leider auch nichts dagegen zu argumentieren.
Nein, absolut nicht. Das wird halt alles einfach in diesen Wahn eingebaut in dem Moment. Was denkst du denn? Also, die Eltern sagten ja, dass nach seiner Weltreise, nennen wir es jetzt mal, wo er halt auch die Erfahrungen mit den Drogen, mit diesem Reinigungsritual und so gemacht hat, dass er sich da halt so extrem verändert hat und er war dann ja auch in der Psychiatrie mit der Diagnose drogeninduzierte Psychose. Denkst du, dass es davon ausgelöst worden sein kann?
Ist möglich, ja. Also letztendlich wird man das nicht rausfinden und so in dem, wo ich mich häufig bewegt habe beruflich, findet man es selten auch heraus, so woher ist es gekommen, kommt es tatsächlich von den Drogen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man Blut abnimmt und sieht man, ah ja, das ist eine Psychose, die von Drogen kommt. So, und letztendlich ist er halt auch in einem Alter, wo viele Menschen solche Störungen, ne, also aus dem schizophrenen Formkreis oder wahnhafte Störungen oder sowas entwickeln können. Er hat sich ja so gesehen, er hätte so gesehen ja auch andere Auslöser gehabt. Ne? Also diese Weltreise war natürlich erstmal eine schöne, weitbringende Erfahrung für ihn. Aber danach, finde ich, wirkt, ne, das sind jetzt alles Spekulationen, das wirkt für ihn ja auch wie eine Sinnkrise, wieder zu Hause zu sein. Und letztendlich geht man ja davon aus, dass psychische Störungen halt eben auch durch Stressoren ausgelöst werden können. Und wenn man tatsächlich so eine tiefe Sinnkrise hat, oder wie er auch beschrieben wurde, dass er hatte immer ein Ziel, er war auch zielstrebig und er wusste immer genau wohin und diesen Weg hat er auch verfolgt. Aber wenn du jemanden, der ein Ziel brauchst und der sonst eigentlich auch sehr zielstrebig ist, sein Ziel wegnimmst und sagst, ja, mach einfach mal, das kann ja für so jemanden auch schon eine Krise und ein Auslöser für eine psychische Störung sein.
Ja, es waren halt tatsächlich mehrere Sachen, die es ausgelöst haben können. Einmal dieses Reinigungsritual mit den Drogen, dann, wie du sagst, das Ziel, was fehlte, also der Stressor. Dann hat er danach ja wohl auch noch ziemlich viel gekifft, was ja auch ein Auslöser sein kann. Also es gibt mehrere Sachen, die da zusammenkommen. So. Denkst du denn, die in der Psychiatrie oder später sein ambulanter Psychiater hätten das merken können, merken müssen?
Ja, was hätten Sie merken müssen?
Naja, dass er vielleicht gefährdet ist, wenn er jetzt nach Südamerika fährt, dass so etwas daraus resultiert.
Naja, ich sag mal so, wenn man weiß nicht, was er da erzählt hat und wie er sich da gegeben hat, aber auch so von dem, was die Eltern erzählt haben, ja, kann man sagen, okay, es wäre nicht gut, wenn er das macht und stellt vermutlich eine Gefahr für ihn dar. Aber das reicht ja nun mal nicht nach unserem Rechtssystem, jemanden einzusperren. Er ist vermutlich eine Gefahr für sich selbst. Könnte eventuell sein. Das reicht zum Glück in unserem Rechtssystem nicht, um jemanden einzusperren. Ne? Und diese esoterische Schiene kann er ja verfolgen. So, das, ne, hätte auch anders laufen können. Er ist ja nicht losgegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Amerika und möchte da dann einen Monat lang nichts essen. Er hat gesagt, ich möchte nach Südamerika auswandern und ein Heiler im Urwald werden.
Und fasten.
Ja, gut, aber was heißt Fasten?
Ja, okay. Fasten bedeutet nicht unbedingt nichts zu essen und nichts zu trinken, also gar nichts mehr. Das stimmt. Aber er war ja, also zumindest die Eltern wussten ja, dass er halt extrem an dieser Lichtnahrungstheorie interessiert war. Also ich denke, dass den Eltern schon klar war, dass er mit Fasten meinte, quasi eine radikale Nulldiät.
Ja.
Also den Eltern war es wohl klar, aber wie du sagst, okay, was er beim Therapeuten erzählt hat, das wissen wir natürlich nicht. Das wissen wahrscheinlich auch die Eltern nicht.
Nee, wissen sie auch nicht. Und das ist ja auch gut so. Ja, also, dass so ein Therapeut halt auch eine Schweigepflicht hat und nicht einfach das jedem erzählen darf und auch nicht den Eltern. Selbst jetzt nach seinem Tod nicht. Find ich persönlich richtig. Das sind, wenn man sich auf einen Therapeuten einlässt, was ja nun mal Bedingung für eine Therapie ist, die intimsten Sachen und Gefühle, die man da dann irgendwie mitteilt. Und das fände ich selbst nach dem Tod von einem Menschen pietätlos, diese jemand anders einfach mitzuteilen. Wenn es halt keine Rechtfertigung dafür gibt, aber nach dem Tod von jemandem fällt mir da jetzt so keine ein. Nee, letztendlich sehe ich das so, dass es hat leider keiner verhindern können. Es ist ein tragischer Fall und ich kann das auch verstehen, dass Eltern in so einem Fall halt alles versuchen zu tun, dafür zu tun, ihr Kind davon abzuhalten und natürlich auch am liebsten möchten, dass ein Psychologe oder ein Psychiater oder das Gesundheitssystem oder die Polizei den aufhalten, um sein Leben zu retten. Aber letztendlich ist unser Rechtssystem nicht so.
Also der Vater hat nach Finns Tod tatsächlich auch an alle möglichen Fernsehsender, Streamingportale und so weiter wegen diesem Film geschrieben. Also wo die Eltern davon ausgehen, dass der Finn überhaupt erst auf die Lichtnahrung gebracht hat. Und viele Streamingportale haben den Film tatsächlich auch runtergenommen. Und Fernsehsender haben gesagt, sie werden ihn nicht mehr ausstrahlen. Also
Okay.
da hat der Vater einen kleinen Erfolg, nenne ich es jetzt mal, bewirkt. Also weil er einfach will, dass nicht noch mehr Eltern das durchmachen müssen, dass vielleicht noch mehr Leute auf diese Sache reinfallen, wenn man so sagen will.
Ja. Ja, aber letztendlich finde ich auch gut, wenn das Fernsehsender machen, wenn sie sagen, okay, das ist irgendwie beeinflussender Film und es sind dadurch tragische Dinge passiert und wir werden ihn jetzt von uns aus nicht mehr anbieten. Ihn aber zu verbieten oder diese Bücher von diesen beiden Autoren zu verbieten, finde ich persönlich schwierig.
Nee, verboten sind sie nicht. Also
Nee, ich war.
Streaming-Portale bieten den Film halt nicht mehr an, aber die Bücher kannst du auch noch so kaufen und so.
Nee, das hast du nicht gesagt, aber du hast, als ich nach dem True Crime in diesem Fall gefragt habe, ja gesagt, wieso dürfen die denn sowas schreiben? Ne? Also, dass die solche Dinge veröffentlichen, wodurch Menschen sterben. Ja, aber es ist im Prinzip wie eine Religion.
Ja, aber es hat ja schon, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Sektencharakter hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie eine Sekte definiert wird. Weil bei den Lichtessern ist es ja zum Beispiel so, du hast ja kein Aufnahmeritual oder du musst Jasmin nicht deinen gesamten Besitz überschreiben oder so, sondern du kannst halt einfach random mitmachen, wenn du Lust dazu hast. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon einen Sektencharakter im eigentlichen Sinne hat, weil es halt so gesehen keine in sich geschlossene, verschworene Gemeinschaft ist, sondern jeder darf halt einfach mitmachen, wenn er will. Also da weiß ich jetzt, müsste ich tatsächlich jetzt die Definition von Sekte googeln. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ja wenn wir es jetzt mal als Sekte bezeichnen wollen, gibt es ja auch Sekten oder Religionsgemeinschaften, die halt sehr stark beobachtet werden oder teilweise halt auch nicht erlaubt, also verboten sind. So.
Nein, Religion war in dem Fall das falsche Wort. Für mich ist es halt einfach nur ähnlich wie eine Religion, weil es sich auf Sachen stützt, die mit Glauben zu tun haben, allerdings nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Und Religion bezieht sich ja nun mal immer eigentlich auf, Gottheiten. Ne? Also es bezieht sich ja Religion im Prinzip eigentlich immer auf, obwohl Buddhismus hat ja im Prinzip auch keinen Gott.
Nee, im Buddhismus ist ja jeder quasi, also du musst dich selber als Gotteswesen erkennen. Ja,
ja so, aber sagen wir, es sind Glaubensrichtungen. Als Sekte würde ich es persönlich jetzt nicht sehen, weil es offensichtlich ja keine Gruppe zu sein scheint. Ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwo auf der Welt ein Dorf, da ziehen alle Lichtesser hin und dann sind die da in ihrer Gruppe.
Genau das meine ich. Also Jasmin und Michael sind halt, ich sag jetzt mal, gefeierte Persönlichkeiten. Also jeder Lichtesser kennt die, hat die Bücher von denen gelesen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass die beiden jetzt irgendwie Anführer sind, dem man Geld überweisen muss oder zu dem man hinpilgern muss, sondern es sind halt einfach sehr, sehr bekannte Lichtesser. So, aber deswegen meine ich bin mir halt nicht sicher, ob man das wirklich als Sekte definieren kann. Dafür fehlt mir jetzt aber halt auch die genaue Definition für eine Sekte. Aber es ist halt eine lockere Gruppe. Jeder kann mitmachen, jeder kann nicht mitmachen. Keiner weiß, wer gehört eigentlich alles dazu. Na, also es gibt da nicht irgendwie so einen festen Ballungsraum. Keine Lichtesser-WhatsApp-Gruppe oder so.
Na gut, ich habe jetzt auch die Definition von Sekte nicht im Kopf, ne? Aber letztendlich ist es ja immer ein Zusammenschluss von Menschen, die halt alle an dasselbe glauben. Das heißt aber, sagt ja in der Regel erstmal überhaupt nichts darüber aus, wie die diesen Glauben ansehen. Ich weiß auch nicht, ob es immer so eine Art Führerkult geben muss. Na, also wenn man jetzt, ich habe die Namen von diesen Sekten nicht mehr im Kopf, aber es gab ja auch in Südamerika diese Sekte, die sich in Massensuizid begangen hat. Die hatte ja auch ein Oberhaupt.
Ja.
So, letztendlich alle gemeinsam haben sie halt meistens, dass sie relativ klein sind. Wobei zum Beispiel Scientology in vielen Quellen ja auch immer noch als Sekte bezeichnet wird. Wobei man ja auch sagen muss, die sind nicht klein.
Ja.
Ne? Also die haben, ich glaube, auch über 10 Millionen oder 100 Millionen Anhänger auf der ganzen Welt. Und letztendlich, weiß ich nicht, haben sie einen Führerkult. Ne? Dieser L. Ron Hubbard, der ja im Prinzip die Scientology begründet hat.
Ja.
Aber dann könnte man zum Beispiel auch sagen, der Katholizismus hat auch einen Führerkult. Den Papst.
Ja.
Na? Der ist Gottes Stellvertreter auf Erde. Und das, was er sagt, ist Gottes Wort. Ist, wenn man das so auslegen möchte, im Prinzip auch ein Führerkult. Nur, dass der Papst aus der Sichtweise der meisten Menschen halt eben kein Schindluder damit treibt und in der heutigen Zeit nicht mehr den Menschen großflächig Geld abnimmt.
Da reden wir lieber nicht drüber.
Ja. Es ist blöd, sag ich mal, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, weswegen ich dieses Verbieten von diesen Büchern angesprochen habe. Ich glaube halt eben nicht, dass das geht und letztendlich, weil es halt einfach freie Meinungsäußerung ist. Freie Glaubensausübung und Meinungsäußerung. Und deswegen sehe ich das halt auch nicht als Verbrechen an. Und es wird ja niemand dazu genötigt, das zu machen. Und es wird auch niemand versucht, aktiv zu überzeugen. Also die gehen jetzt ja nicht von Tür zu Tür und Mensch, hören Sie doch mal auf zu essen.
Ja, das machen sie nicht, aber Finns Vater hat ja selber gesagt, dass Finn ihn oft so ein bisschen von oben herab angelächelt hat, so nach dem Motto, ach, du kleiner Nichtswisser. Also schon auch so eine gewisse Arroganz mit, ich habe den Durchblick, ich bin der Erleuchtete und du weißt ja gar nichts. So, und Jasmin sagt ja auch, wenn man ihr 21-Tage-Programm durchzieht, dann würde man danach erleuchtet werden und würde halt hinter die Dinge sehen können und würde quasi über den Unwissenden oder Unsehenden stehen. Also es ist ja schon, natürlich gehen sie nicht von Tür zu Tür und sagen, Essen ist doof, hör auf damit. Aber sie machen ja schon so ein bisschen die Leute, die essen, schlecht in dem Sinne. Also es ist ja auch, wer möchte denn gerne schlecht sein? Wer möchte denn gerne zu den dummen Schafen gehören? Natürlich möchte ich schlau und erleuchtet sein. Weil es ist ja schon so ein bisschen Überzeugung durch die Hintertür irgendwie auch, ne?
Naja, dass sie versuchen, von ihrer Theorie zu überzeugen, ist ja klar. Aber sie drängen niemanden diesen Willen auf und sie haben jetzt auch nicht so einen Charakter, wie es in vielen Sekten ist, so, du kannst nicht mehr austreten freiwillig. Ja. Also du bist jetzt, du hast jetzt gesagt, du möchtest ein Lichtesser sein, jetzt musst du das auch durchziehen.
Nee, so. Das stimmt. Wenn man dann halt wieder isst, ja, dann wird man halt nicht erleuchtet, aber das ist dann dein eigenes Problem.
Ich kenne jetzt ja nur die Quellen oder das, was du mir erzählt hast, und dass die sagen, dass die das nicht mehr brauchen, physische Nahrung, erleuchtet sein werden oder dieses 21-Tage-Programm durchgezogen haben, erleuchtet sein werden, hat jetzt ja erstmal nichts Denunzierendes für andere. Allein im Buddhismus, ne, sag ich mal, der Dalai Lama ist der Mensch, der ja auf der Erde im Prinzip am nächsten am Nirvana ist. Und der ja dann die Lehren von Buddha verbreiten soll auf der Erde. Aber nur weil der am erleuchteter ist als ich, heißt das ja nicht, dass er mich für einen schlechten Menschen hält. Also muss es da ja auch nicht so sein, nur weil die sagen, dann bist du halt erleuchtet. Schwieriges Thema.
Ja, das stimmt.
Letztendlich kann halt, finde ich, jeder glauben, was er möchte, solange er niemand anders dabei schadet. Und wenn man selber etwas tun möchte und sich selber Schaden zufügt dadurch, steht es in unserem Rechtssystem dadurch, das ja durchaus zu, das zu machen.
Ja, das kommt dann auch natürlich darauf an, wie du anderen Schaden definierst. Also ich würde jetzt einfach mal, ohne mit ihm gesprochen zu haben, behaupten, Finns Familie geht nicht ganz so gut damit. Also er hat ihnen ja schon geschadet. Einerseits durch ihr wirres Verhalten vorher. Ich meine, die Familie war ja verzweifelt. Die haben einen Familienrat einberufen, die haben seinen Reisepass verbrannt. Also wie verzweifelt muss man sein, um sowas zu tun? Was ja auch schon eine extreme psychische Belastung für die Familie offensichtlich im Vorfeld schon war. Und dass er dann tot in irgendeinem Dschungel einfach liegt und da verhungert ist, wird die Situation ja nicht besser machen für die Familie. Also hat er so gesehen ja schon anderen geschadet. Nicht körperlich, aber trotzdem geschadet hat er ihn ja.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass das Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf Freiheit von Menschen darüber geht. Natürlich tut das anderen Menschen weh. Also solange ich ein soziales Umfeld habe, tut das meinem Umfeld auch weh, wenn ich mir schade, natürlich. Aber trotzdem ist es ja meine Entscheidung.
Würdest du denn denken, dass das Ganze eher in so eine Art Sektenwahn geht? Also ohne jetzt zu wissen, ob Lichtesser wirklich eine Sekte sind. Oder eher in so eine Art religiösen Wahn?
Nee, wie gesagt, wahnhafte Störung. Wie man das jetzt genau einordnet, finde ich letztendlich unwichtig. Aber letztendlich ist Wahn halt auch breit gefächert. Es gibt viele Dinge, an die man glauben kann, ohne dass es dafür Beweise gibt.
Was denkst du denn, hätte man Finn irgendwie helfen können?
Lässt sich schwierig beurteilen, aber letztendlich hört sich so die Geschichte, wie du sie mir erzählt hast, so an, als ob alle Beteiligten das getan haben, was sie können. Und für mein Rechtsempfinden war das, was sie tun können, halt leider nicht auch, es war halt leider nicht ausreichend, um ihn vor sich selber zu retten. Aber ich finde, weiter hätte man halt auch nicht gehen dürfen. Wie siehst du das denn?
Das ist, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, also rein rechtlich hätte man nicht weitergehen können. Also jemanden zwangseinzuweisen, weil er weg möchte, also weil er in den Dschungel möchte, egal ob jetzt zu Fuß oder mit dem Flugzeug oder wie auch immer, ist natürlich ein utopischer Gedanke. Also ich verstehe die Eltern, dass das halt wirklich irgendwie so der letzte Strohhalm war und sie auch die Airline angerufen haben und gesagt haben, nehmt ihn nicht mit, nehmt ihn auf keinen Fall mit und so. Ich kann das schon nachvollziehen, aber natürlich gibt es dafür überhaupt keine rechtliche Grundlage, wie du es auch schon gesagt hast, ne? Ich frage mich, ob er war ja in der Psychiatrie schon, ob da vielleicht mehr hätte passieren müssen an Nachsorge. Also diese ambulante Therapie, ich weiß auch nicht, wie oft er bei der ambulanten Therapie war, ob er da jetzt einmal die Woche war, alle 2 Wochen oder dreimal die Woche, ich weiß es nicht. Ob er auf Medikamente eingestellt wurde. Aber ich frage mich halt, weil er ja schon mal in diesem System drin war, ob da vielleicht hätte mehr passieren müssen oder können.
Ja, letztendlich helfen Medikamente gegen Wahn nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt halt nie da irgendwo rausgehört, dass er Halluzinationen hat. Wenn du Antipsychotika nimmst, dann helfen sie ja in der Regel gegen diese Symptome. Mhm. Ja, und wenn die Halluzinationen wegfallen, kann natürlich der Wahn auch irgendwann wegfallen. Mhm. Ja, wenn du jetzt so eine klassische paranoid-halluzinatorische Schizophrenie hast, dann fühlen die sich ja nicht nur verfolgt, sondern sehen auch, dass sie verfolgt werden. Mhm. Und wenn dann, sag ich mal, diese Halluzinationen weg sind, dann kann man auch anfangen und zu versuchen, ob nicht dieser Wahn abgebaut werden kann. Mhm. Aber das schien bei ihm ja jetzt nicht so zu sein. Mhm. Deswegen helfen Medikamente ja nicht gegen Ideen. Ja? Also gegen meine Glaubensvorstellung. Mhm.
Was für eine Möglichkeit der Behandlung hätte es denn gegeben?
Verhaltenstherapie. Ja, das ist letztendlich, ich bin jetzt ja auch kein Psychologe, ne, aber letztendlich wahnhafte oder Wahn kannst du im Prinzip halt nur tatsächlich dadurch behandeln, indem du ja überzeugen, vor allem aggressiv überzeugen bringt natürlich nichts. Mhm. Ne? Man muss halt, sag ich mal, an den Dingen zweifeln sehen und er muss halt selber zu der Überzeugung kommen, dass er daran nicht mehr glauben möchte. Mhm. So. Und letztendlich haben das ja alle versucht.
Mhm. Ja? Aber vielleicht hätte man ihn nicht schon nach 2 Wochen entlassen sollen. Also wir wissen natürlich nicht, wie er sich da gegeben hat, was er da erzählt hat. Aber vielleicht war dieser Aufenthalt einfach zu kurz.
Vielleicht wollte er auch entlassen werden.
Ja. Ich meine, es ist eine bisschen andere Situation, aber wir nennen ihn mal Herr Müller, der Patient mit dem religiösen Wahn, den wir mal hatten, der eine neue Religion erschaffen wollte, du erinnerst dich bestimmt, war ja auch sehr viel länger in Behandlung. Und im Endeffekt hat er ja auch nichts Fremdschädigendes getan.
Ja.
Und er wollte ja auch immer gehen.
Ja. Ja, gut. Letztendlich, also, du hast, glaube ich, mehr von ihm mitgekriegt als ich, aber einer Situation erinnere ich mich halt, wo, sag ich mal, seine wahnhafte Störung schon auch eine Gefahr für ihn und für andere war. Mhm. Also, du hattest mir von dieser Situation erzählt, wo er sich auf der Autobahn gestellt hat und vor einen LKW und hat gesagt, ne, halt an, weil ich bin ja allmächtig, und dann ist der LKW tatsächlich angehalten. Hätte natürlich schief gehen können.
Ja, ja, er hat es in dem Moment als Bestätigung gesehen dafür, dass er der neue Messias ist, weil er LKWs anhalten kann.
So, aber er hat ja aufgrund von seinem Wahn vorher schon etwas gemacht, was nicht nur ihn gefährdet hat. Also er hätte übergebrettert werden können, das wäre halt sein Tod gewesen. Mhm. Na, und das Grundrecht auf Leben ist immer höher anzusiedeln als jetzt Freiheit. Mhm. Aber er hat ja nicht nur sich gefährdet. Ne? Mhm. Genauso gut hätte der LKW-Fahrer nicht nur in eine Eisen gehen können, sondern hätte versuchen können auszuweichen und hätte sich mit seinem LKW blank gelegt, hätte in eine Hauswand fahren können, hätte auf dem Bürgersteig ein kleines Kind überfahren können. Mhm. So, ist halt schon was anderes.
Ja, aber es gab bei dem Patienten ja tatsächlich nur diese eine Situation, die wirklich gefährlich akut für ihn oder für andere war. Und er war ja sehr, sehr lange bei uns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange, aber der war ja locker 3-4 Monate bei uns. Wegen einer einzigen Situation. Meinst du nicht, man hätte Finn dann auch länger da behalten können?
Ich habe bei ihm zu keinem Zeitpunkt einen Grund für eine Zwangseinweisung gesehen. Solange er sich freiwillig behandelt lässt, hättest du ihn weiter behandeln können, klar. Aber letztendlich, jetzt mal, wenn wir jetzt irgendeinen Vergleich ziehen wollen, ist jetzt ein Metier, womit ich mich nicht so gut auskenne, Essstörung. Ja, Anorexie und Bulimie. Das, was tatsächlich ja meistens lebensgefährlich werden kann, ist ja die Anorexie. Wann wird bei Anorektikern, erwachsenen Anorektikern, eine Zwangsernährung gemacht?
Wenn sie kurz vorm Verhungern sind.
Genau. Ne, im Prinzip wirklich, wenn du sagst, okay, ja, morgen könnten sie jetzt an Verhungern sterben. Ne, also jetzt mal hypothetisch gesprochen, wenn ich bin 1,82 groß und wenn ich jetzt noch 50 Kilo wiege, würde jetzt, sagen wir mal, von außen betrachtet schon gefährlich aussehen. Aber da ist immer noch mein Selbstbestimmungsrecht. Ich darf Essen verweigern.
Das heißt, meinst du, wenn man Finn 1, 2, 3 Tage vorher gefunden hätte, hätte man ihn in der Situation vielleicht zwangseinweisen können?
Ja.
Also im Endeffekt wurde er leider zu spät gefunden, nämlich ein paar Minuten, bevor es dann vorbei war. Aber hätte man ihn jetzt einen Tag vorher gefunden, hätte man ihn zwangseinweisen können und hätte ihn eventuell dann auch retten können, weil dann mit der Ernährung, wenn er hochgepäppelt worden wäre, man dann auch eine Behandlung hätte starten können.
Die Frage, du kannst es halt dann immer nur so lange machen, wie es halt nicht mehr lebensgefährlich ist, ne? Also wenn wir jetzt wieder bei Anorektikern sind. So, ne? Es sei denn, er gibt natürlich, sag ich mal, so Ausnahmen, wenn jemand schon irgendwie einen rechtlichen Betreuer hat, wobei auch ein rechtlicher Betreuer nicht ohne Grund irgendwelche Zwangsmaßnahmen zustimmen darf. Ne? Selbst wenn es jetzt ein rechtlicher Betreuer ist, der vom Gericht bestellt ist und so gesehen nichts mit der Person zu tun hat, darf der ja nicht einfach so entscheiden, der muss jetzt in die Klinik und behandelt
Aber
werden.
hätte ein rechtlicher Betreuer, also Finn hat sich ja schon lange Zeit vorher komisch verhalten, hatte ja auch diese Diagnose. Wenn man es geschafft hätte, eine rechtliche Betreuung durchzusetzen, hätte ein Betreuer ihm verbieten können, in den Dschungel zu gehen?
Nein.
Also, okay, also wäre das auch keine Maßnahme gewesen, zu sagen, man lässt jetzt jemanden bestellen vom Gericht oder die Eltern als Vormund und dann darf er quasi nicht auswandern.
Ich halte es einfach für unwahrscheinlich, dass in seinem Zustand ein Gericht ihm gegen seinen Willen eine rechtliche Betreuung zur Verfügung stellt, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Es gibt da ja diese verschiedenen Fachbereiche bei einer rechtlichen Betreuung und das Aufenthaltsbestimmungsrecht wird selten mitgegeben, ne? Also, ja, letztendlich, wenn jemand wirklich eine Vollbetreuung irgendwann kriegt und selber gar nichts mehr entscheiden kann, ne? Jetzt bei einer Demenz in Endstadium, ne? Aber trotzdem müssen die Entscheidungen auch immer noch im Sinne des Betroffenen gefällt werden. Ne? Sonst macht sich halt eine rechtliche Betreuung halt eben auch strafbar, ne? Der kann nicht Entscheidungen treffen, weil die für ihn leichter sind. Haben wir selber beide leider auch schon oft genug erlebt, dass solche Entscheidungen so getroffen wurden, aber schwierig, was dagegen zu machen. Ja, aber letztendlich darf er das nicht, ne? Eine rechtliche Betreuung muss immer im Sinne des Betreuten bestimmen.
Das heißt, im Endeffekt kann man festhalten, egal was für Möglichkeiten uns jetzt einfallen, man hätte Finn nicht retten können. Also nicht gegen seinen Willen, sage ich jetzt mal. Wenn er freiwillig gesagt hätte, okay, Mama, Papa, es ist euch so wichtig, ich gehe nochmal in die Klinik, dann hätte man vielleicht, wenn man den richtigen Punkt zum Einhaken gefunden hätte, hätte man vielleicht was tun können, aber so gegen seinen Willen halt nicht. Also im Endeffekt haben alle Beteiligten gemacht, was sie tun konnten und mehr wäre nicht möglich gewesen.
Aufgrund der Fakten, die ich habe, sehe ich das so. Ja. Letztendlich haben viele Menschen versucht, ihnen zu helfen. Aber es ist ja halt einfach leider so, dass man nicht jedem Menschen helfen kann. Und vor allem Menschen, die keine Hilfe wollen, kann man halt oft nicht helfen. Und das ist natürlich wahnsinnig tragisch für seine Familie und das tut mir auch leid für seine Familie. für mich hört sich das nicht so an, als ob da irgendjemand einen Fehler gemacht hat.
Ich denke, das kann man so als Abschluss stehen lassen. Ja, gebt uns gerne Feedback auf Instagram, da findet ihr auch wie immer Bilder zu dem Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Jo, tschö.
Tschüss.